Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Schokolade, Kekse, Fertigsuppen, Waschmittel oder Shampoo. Quasi jedes zweite Produkt im Supermarkt oder Drogerie enthält Palmöl. Die Herstellung dieses Öls hat aber enorme negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Das ist ein globales Problem, das auch immer mehr Menschen bewusst wird. Die Lösung dafür liegt vielleicht hier bei uns in Hamburg. Höchste Zeit also für unseren Zukunftspodcast über die Elbe zu fahren, um uns eine mögliche Revolution der internationalen Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Hamburg-Harburg anzuschauen. Das alles passiert bei der Colipi GmbH. Das Unternehmen besteht seit 2 Jahren als ausgenommene TU Hamburg und ist ein Paradebeispiel für die Kombination aus Wissenschaft und Wirtschaft. Mein heutiger Gast ist Max Webers. Er ist einer von 4 Gründern und CEO der Colipi GmbH. Er wird uns erklären, wie das Unternehmen Alternativen zu Palmöl und Erdöl entwickelt und wie sie schon heute Industriepartnern helfen, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Eine fantastische unternehmerische Mission also, auf die sich Webers mit seinen Partnern gemacht hat und von der er uns nun berichten wird. Hallo Max, vielen Dank. Schön, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen, hier bei euch bei Colipi in Harburg. Und bevor ich jetzt hier laienhaft versuche zu erklären, wie ihr mit Climate Oil die Welt verbessern wollt, macht das doch lieber selbst. Was ist eure Innovation, euer Produkt? Was ist Colipi?
Was ist Colipi? Das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich 2 Technologien, aber zunächst einmal herzlich willkommen bei uns hier im Harburger Labor im Tempowerk Ring 1. Mhm. Wir sind gerade erst von der TU Hamburg hergezogen, hatten vor wenigen Wochen unsere offizielle Eröffnungsparty und sind sehr stolz darauf, was wir hier geschaffen haben. Und jetzt mit Volldampf können wir in die Zukunft steigen und weiter forschen. Colipi ist ein Biologieunternehmen. Wir sind quasi eine moderne Brauerei, um das mal im...
Oh, das klingt vielversprechend.
Ja, genau. Aber wir sind eine nüchterne Brauerei, denn unsere Zellen produzieren keinen Alkohol, sondern Öl. Mhm. Wir haben ein Bakterium in der Literatur identifiziert, das Kohlenstoff aus CO2 aufnimmt. Die Hefe, kennt man vom Backen, nimmt den Kohlenstoff aus Mehl, aus Stärke. Mhm. Unsere Bakterie nimmt den Kohlenstoff aus CO2. Energie bekommt die Bakterie aus Wasserstoff, H2. Mhm. Und Hamburg ist ja auch in Zukunft eine Wasserstoffstadt, zum Glück.
Wieso in Zukunft?
Jetzt schon, ja. In Moorburg, manchmal fahren wir dran vorbei, wird umgebaut. Mhm. Und es braucht noch Sauerstoff. Also CO2, Wasserstoff, Sauerstoff in die Bakterie rein, Öl raus. Mhm. Das macht Colipi.
Okay, ja, spannend. Und wofür kann man das einsetzen? Wo sind da die Anwendungsgebiete und welche Zielgruppen habt ihr dann dafür im Blick?
Ja, chemisch gesehen kann man sagen, das Öl ist ein Äquivalent zu Pflanzenölen. Ich selber habe es schon gegessen. Es schmeckt wie ein Pflanzenöl, es verhält sich wie ein Pflanzenöl, man kann damit braten, man kann also in die Lebensmittelindustrie. Mhm. Wir gehen aber zuerst in die Kosmetikindustrie, gefolgt von der Waschmittel- und Homecare-Industrie, gefolgt von der Biodiesel- und Sustainable Aviation Fuel-Industrie. Ich habe mich auch vorbereitet.
Ja gut, aber ich meine, die Kosmetikindustrie habt ihr ja in Beiersdorf am Standort. Seid ihr schon im Gespräch oder?
Wir sind vielleicht im Gespräch, vielleicht auch nicht. Das kann ich diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Was ich aber bestätigen kann, was auch in den Medien ist, dass wir mit L'Oreal zusammenarbeiten und hier mit dem Green Science Incubator, Incubator der weltgrößte Kosmetikkonzern.
Okay.
Ja. Cool. Ich habe auch gelesen, dass die Ziele bis 2040, da gibt es einige Handlungsfelder, unter anderem die grüne Seefahrt. Mhm. Ich glaube, das Wort habe ich mich vielleicht vertan.
Green Shipping, ja.
Green Shipping, also, ja, absolut. Und auch Green Aviation. Mhm. Und das wird eben mit den richtigen E-Fuels und Fuels erledigt oder geleistet werden können. Mhm. Und wir gehen genau in diese Kerbe auch rein langfristig. Wir sind eine Art E-Fuel, weil man aus Wasserstoff und CO2 ein Kohlenwasserstoff macht, das verbrannt werden kann.
Okay, und der ist aber klimaneutral. Ne?
Der ist sogar
eine... Wenn man ihn verbrennt dann, ne?
Fast klimaneutral. Also wenn man ihn verbrennt, wird ja das CO2 irgendwann wieder in die Atmosphäre entlassen. Mhm. Und natürlich braucht man, um aus CO2, Sauerstoff und Wasserstoff ein Öl zu machen, erstmal Anlagen. Stahl, Beton, Elektrizität. Und je nachdem, wie viel Stahl und wie viel Beton man braucht, wie viel Elektrizität, hat diese Transformation ja für sich selber einen CO2-Fußabdruck. Aber... der ist minimal, fast null. Wir haben eine Lifecycle Assessment gemacht und da war ein Kilogramm Öl von uns mit 0,3 Kilogramm CO2 verbucht. Im Vergleich dazu hat ein Kilogramm Palmöl 4 Kilogramm CO2 CO2-Fußabdruck. Im besten Fall. Mhm. Im besten Fall.
Green Shipping, Green Aviation, sehr spannende Stichworte, E-Fuels. Was ich immer höre zu E-Fuels als technischer Laie da, aber was ich verstehe, ist irgendwie Wirtschaft, ist zum einen nicht ausreichend verfügbar, zum anderen viel zu teuer. Wie ist das bei euch? Ne? Was könnt ihr dazu beitragen dann? Ne? Habt ihr die Lösung gefunden? Ne?
Was wir dazu beitragen können, ist so schnell wie möglich zu wachsen, auch hoffentlich mit der weiteren Unterstützung der Stadt Hamburg. Mhm. Wir brauchen ein exponentielles Wachstum, um diese riesige Nachfrage zu erfüllen, aber durchaus aus der Luftfahrtindustrie, und wir sind ja nüchterne Wissenschaftler. Wir haben Zahlen aufgeschrieben und im Kopf, und momentan reicht es hinten und vorne nicht, aber die Klimaziele sind sehr sportlich. Auch das Hamburger Ziel bis 2040, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ist sehr sportlich, aber machbar. Es geht doch kein anderer Weg, es geht kein anderer Weg daran vorbei. E-Fuels wird auch nicht komplett den ganzen Benzinverbrauch oder Fuelverbrauch heutzutage ersetzen. Es macht keinen Sinn, meines Erachtens nach, in ein Fahrzeug, in ein Auto, ein E-Fuel zu füllen. Die sind besser aufgehoben mit Batterien. Wenn man ja Langstreckenflüge hat, dann werden wahrscheinlich E-Fuels immer noch den Vorrang haben. Denn nach meinem Kenntnisstand, und das ist wahrscheinlich auch die Überzeugung der Europäischen Union, darum gibt es ja so ein Sustainable Aviation Fuel Gesetz, wo man dann Stück für Stück das einfasst, da werden Batterien oder Wasserstofftanks noch lange nicht Einzug halten in die Langstreckenflüge. Kurzstrecke, Mittelstrecke vielleicht.
Ja, spannend. Und wie ist die Reaktion in der Industrie?
Die ist herausragend. Ja? Wir reden tatsächlich mit den weltgrößten Kosmetikkonzernen, Homecare und Laundry-Konzernen, Konzerne, die jeder von uns kennt, große Marken, große Logos, Lebensmittelindustrie, Fuelindustrie. Die Fragen sind aber immer zwei. Wann könnt ihr liefern? Oder wie viel könnt ihr liefern? Zu welchem Preis? Und ich glaube, ich habe deine Preisfrage noch nicht beantwortet.
Genau, ja.
Wenn wir Wasserstoff bekommen für 1 bis 2 Euro pro Kilogramm, und 2 Euro pro Kilogramm sind durchaus Annahmen, die Welt trifft, die man auch in Deutschland trifft, die auch in Australien und Südamerika als erstes erreicht werden durch verfügbare Sonne und andere Dinge, können wir zu einem Palmölpreis produzieren. Palmölpreise sind immer noch ein bisschen teurer als Erdöl. Aber die Gesetzgebung wird sich auch dahingehend ändern, dass es CO2-Preise gibt, die ansteigen. Ich glaube, in der Bundesrepublik sind wir jetzt bei, Faktcheck bitte später, 40 bis 45 Euro pro Tonne. Die Vereinten Nationen schlagen aber $100 pro Tonne vor. Und dann werden fossile Verbrennungsstoffe oder fossile Fuels teuer. Und unsere Fuels noch günstiger im Vergleich.
Ja, und ich sag mal, der Ressourcenverbrauch. Palmölplantagen haben ja schon Millionen Hektar Regenwald auch zerstört oder gerodet dafür. Und da wird natürlich auch zu einer Menge CO2-Bindungskapazität, aber auch Lebensraum für Tiere und entsprechend dann auch kaputt gemacht. Und trotzdem ist natürlich, wie du sagst, auch preisgünstig, wettbewerbsfähige Preise immer noch hochattraktiv, das zu machen. Jetzt habt ihr eine Gründung hier am Tempobergring in Harburg und wollt dieser gigantischen Aufgabe als, ich sag mal, vielleicht noch kleiner David hier den Kampf ansagen. Seht ihr tatsächlich eine Chance, dass hier von Hamburg aus wirklich einen Beitrag zu leisten, da auch die Welt ein Stück besser zu machen?
Ja, diese Chance besteht, und darum stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden Morgen auch auf und kommen motiviert hierher. Wir hätten uns auch vor 3 Jahren niemals träumen lassen können, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Portemonnaie so weit aufmacht und es eine Rekordförderung von 4,1 Millionen Euro gibt. Das war das Größte, was bis dato vom EXIST-Forschungstransferprogramm ausgezahlt worden ist. Auch die Stadt Hamburg vertraut uns und hat mit dem IFB InnoRampUp uns eine 150.000 Euro Förderung gegeben. Auch die IFB selbst ist bei uns investiert in der Seed-Runde. Also das Vertrauen und die Hoffnung ist da. Es ist nicht nur Hoffnung. Auch gerade in den letzten 2-3 Wochen haben wir maßgebliche Durchbrüche hier im Labor erhalten. Wir können genau messen, wie schnell die Bakterien wachsen, wie viel Wasserstoff da reinfließen muss, was ist die Performance des Systems. Und was wir jetzt berechnet haben, gibt wirklich Grund zur Hoffnung.
Okay, ja, cool. Und was uns immer interessiert, Handelskammer hier im Standort Hamburg auch im Blick, und genau diese Gründung wollen wir ja, das ist ja schon unsere Strategie 2040, auch erwähnt, unsere Ziele, die wir damit verfolgen, Klimaneutralität, was wir als Ziel formulieren hier, und was wirklich sehr ehrgeizig ist, aber dazu einen Beitrag zu leisten, ist natürlich eine große Chance, deswegen wollen wir ein bisschen tiefer reinleuchten. Gibt der Standort Hamburg, wie sind die Rahmenbedingungen für euch? Ja, wie gesagt, es gibt diese Förderprogramme und sowas, reicht das aus? Wie sind die Infrastrukturen hier, die ihr nutzen könnt, Forschungskapazitäten? Kriegt ihr genügend Leute, Fachkräfte? Was macht den Gründungs-Innovationsstandort Hamburg aus im Vergleich zu anderen Standorten? Ja. Oder eben auch nicht? Ja?
Der Gründungsstandort, ich fange mal an, das waren jetzt mehrere Fragen, verpackt, ich räume mal von hinten nach vorne auf. Gründungsstandort, dann Mitarbeiterakquise. Also der Gründungsstandort Hamburg ist vergleichsweise gut in der Bundesrepublik. Das rührt einerseits daher, dass es die zweitgrößte Stadt ist mit einem sehr, sehr hohen Lebenswert, mit einer großen Lebensqualität. Das heißt, es ist durchaus ein Grund für Talente, hierher zu ziehen. Die möchten nicht im ländlichen Raum wohnen, sondern wenn es hier ein Biotechnologieunternehmen gibt, das aus CO2 Öle macht, also eine tolle Vision hat und dann noch eine tolle Stadt im Hintergrund ist, dann wird auch gar nicht so stark über Löhne verhandelt, weil man vielleicht gegen einen Konzern mit IG Metall Löhnen nicht mithalten kann. Aber das ist durchaus ein Standardfaktor. Wir sind hier in Harburg, gleich im Einzugsraum von der TU Hamburg. Wir sind ja selber eine Ausgründung der TU Hamburg. Die Hälfte des Teams sind Absolventen der TU Hamburg. Okay. Und auch das ist ein Standortvorteil für uns. Dann gibt es auch die Wasserstoff.
Wie groß ist das Team?
Wir sind jetzt 12 bis 13 Leute.
Okay, cool.
Und sind vom letzten Jahr von 5 auf 13 gewachsen, haben uns also mehr als verdoppelt. Haben jetzt auch unser Peak erreicht für diese Seed-Finanzierungsrunde. Das heißt bis 2025 und auch hier die Kapazitäten am Standort schon gut ausgestattet. Wir haben also erstmal keine Sitzplätze mehr oder müssen neuere Räume hier von Herrn Christoph Bürkel mieten. Okay. Aber zurück zum Standort. Ich habe mich auch mit Herrn Bürkel unterhalten und ich auch verstanden, dass es hier eine Strategie gibt.
Für unsere Hörer, Herr Bürkel ist hier der Initiator, Gründer des Tech-Ups.
Richtig, ja. Dass hier ein Wasserstoffstandort aufgebaut werden soll, dass hier neue Industrien angesiedelt werden sollen im Harburger Hafen. Vorbilder von uns, zum Beispiel Traceless, hat das ja vorgemacht und ziehen jetzt auch hierher. Das Kohlekraftwerk Moorburg wird umgebaut, da wird ein 100 Megawatt Elektrolyseur eingebaut. Und ich möchte mal erinnern, wir brauchen Wasserstoff für unsere Forschung. 100 Megawatt, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um 4,5 Milliarden Tonnen Erdöl zu produzieren aus CO2 oder eine Erdölalternative. Aber für die nächsten Skalierungsstufen und Pilotversuche, ist das ein guter Weg.
Klar. Ja, klasse. Also wirklich toll. Und das ist ja auch euer Unternehmen hier ist wirklich genauso eine Ausgründung, Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft und eben dann auch noch mit einem Impact, den wir hiermit haben. Insofern ist das schon eine spannende Geschichte. Ihr habt ja auch international ein paar Erfahrungen und sowas. Wo sind eure Wettbewerber oder würdet ihr sagen, wo sind Gründungen noch erfolgreicher, haben noch bessere Bedingungen als hier und wenn ja, welche sind das? Ne?
Tatsächlich pflege ich natürlich eine Excel-Tabelle mit Streitern, um da eine Übersicht zu behalten. Es gibt kaum Startups oder Firmen, die eine ähnliche Technologie haben wie wir. Und genau dieses Bakterium, das wir nutzen, mit diesem patentierten Bioreaktor, den wir haben, diese Kombination ist weltweit einmalig. Aber Startups, die eine ähnliche Variante haben, mit einem anderen Bakterium arbeiten, findet man zum Beispiel in den USA. Da gibt es zwei Startups, die ungefähr auf gleichem Level sind wie wir. Vorteil für die ist, dass die größere Fördermöglichkeiten bekommen. Also in den USA ist der Risikoappetit der Investoren größer. Das heißt, man kann durchaus schon Millionenbeträge mit einer PowerPoint-Präsentation bekommen. Und hier hatten wir schon für unsere erste Finanzierungsrunde eine gründliche Due Diligence-Prüfung durch die Investoren, unter anderem vom HTGF, unter anderem von der Stadt Hamburg durch die IFB oder der Nidobirds GmbH, auch ein Hamburger Venture Capital Fonds. Und
wie ist so die Resonanz der Hamburger VC-Szene hier für euch?
Also wir haben vier Investoren bis jetzt drin, also vier private Investoren und davon sind zwei Hamburger. Also möchte ich sagen, dass das ein Großteil, ein guter Teil der Investoren ist.
Aber ihr könnt euch vorstellen, dass da noch mehr geht.
Ja? Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und glücklicherweise habe ich erfahren, dass die IFB jetzt auch einen neuen Fonds aufgesetzt hat. Es gab ja jetzt einen für Seed und Seed-Stage-Startups. Jetzt gibt es aber auch einen IFB-Growth-Fonds, der durchaus größere Tickets pro Startups für Series A, vielleicht sogar für Series B schreiben kann. Also die Stadt Hamburg ist dort auf dem richtigen Weg.
Okay, ja, spannend. Ja, finde ich klasse. Auch positives Statement, dass die Rahmenbedingungen hier gut funktionieren und eben auch dann Hamburger Geld hier in Hamburger Gründungen mit so viel Potenzial dann auch mit fließen können. Ne? Vielleicht kannst du uns mal so eine kleine Vision geben für euch. Ne? Das ist natürlich erstmal, wir haben jetzt den großen Rahmen gemacht, aber auch so die Wachstumsperspektive, die damit verbunden ist. Ihr habt jetzt, ich sag mal, 13 Leute hier im Team und so. Wo geht die Reise hin? Ne? Und habt ihr die Produktionskapazitäten? Wo sind da eure größten limitierenden Faktoren? Oder ich sag mal, wo steht Kolibri in 5 bis 10 Jahren? Ne?
Ja. Unser nächster Planungshorizont sind die nächsten 18 Monate. Wir wollen im nächsten Jahr die Series A-Runde beschließen, neues frisches Kapital einwerben, um A, das Team zu verdoppeln, vielleicht von 13 auf 20, vielleicht auch auf 26 und auch unsere Produktionskapazitäten zu vergrößern. Denn in der Biotechnologie kann man nicht einfach eine gerade XY ziehen und sagen, das, was jetzt im Kleinen klappt, passiert, klappt auch im Größeren. Man muss das einmal durchspielen. Man muss einmal den kleinen Kochtopf hinstellen, den Bioreaktor, dann den 100-mal größeren und doch nochmal, dann nochmal Faktor 10. Und genau darum geht's. Wir haben Stand unserer Informationen und unseres Wissens heute noch zwei skalierungstechnische Skalierungsstufen vor uns. Die nächste Skalierungsstufe wird dann eben Ende 2025, Anfang 2026 stattfinden. Dann nochmal zwei Jahre später und spätestens 2028 wollen wir einen Maßstab erreicht haben, also quasi ein Pilotkraftwerk vielleicht in Größe eines Blockheizkraftwerks, das dann solche technologischen Daten liefert und Vertrauen schafft, weil wir möglicherweise die ganze Welt einladen und sagen, lieber CO2-Emittent, Öl- und Gasfirma oder Müllverbrennungsanlage, kommt hierher, seht euch das an, denn genau mit diesem Blueprint, mit dieser Anlage, könntet ihr aus eurem CO2 schon einen zusätzlichen Umsatzstrom generieren. Und spätestens dann ab 2028 wollen wir über Lizenzen das auf der ganzen Welt multiplizieren. Beweis ist gebracht, jetzt bitte nehmt es und skaliert es. Denn wir werden sicherlich nicht die 2- bis 3-stelligen Milliardenbeträge haben, um der ganzen Welt diese Kraftwerke, diesen ganzen Beton, diesen ganzen Stahl zu finanzieren. Biotechnologie, industrielle Biotechnologie, ist anlageninvestitionsintensiv und darum ist eben das Lizenzmodell das Wichtige. So, das war jetzt das langfristige Ziel. Nächstes Jahr, und dass wir noch ab 2028 die Reife erreicht haben wollen, zu lizenzieren.
Ja, wir haben ja in der Nachbarschaft hier Shell. Ja, im Hafen, auch im Forschungszentrum, ja, für, also auch innovative Antriebsstoffe und Schmierstoffe,
Schmierstoffe
in dem Bereich, ja. Seid ihr mit dem im Gespräch? Was sagen die so? Wie ist, ich meine, das ist eigentlich auch eine Riesenchance für so ein Unternehmen. Ganz spannend, was ihr hier macht, ne?
Absolut. Also wir sind im Austausch mit verschiedenen Erdöl- und Erdgasfirmen. Wir hatten auch schon kommerzielle Projekte im letzten Jahr, wo wir dann tatsächlich für eine Firma im Auftrag etwas erforschen konnten. Und, das größte Interesse kommt nach wie vor aus dem Bereich Sustainable Aviation Fuel, da diese großen Erdölfirmen heutzutage auch dieses Mandat haben und die großen Anlagen haben, Luftfahrtbenzin herzustellen. Und die große Sorge ist, dass sie jetzt diese Raffinerien haben, aber meinetwegen in den nächsten 20, 30 Jahren diese Raffinerien nicht mehr betreiben können, denn der klassische Feedstock Erdöl soll ja im Boden bleiben. Aber dann müssten ja diese Anlagen abgeschrieben werden. Und deswegen sucht man händeringend nach neuem Input, was wir dann leisten könnten. Es gibt da einen technischen Begriff, HEFA, H-E-F-A. Könnten die Hörer dann im Nachgang mal nachgoogeln. Ja, ja. Da wird aus Pflanzenöl, meinetwegen Rapsöl, Biodiesel gemacht und Sustainable Aviation Fuel. Aber die Erdoberfläche, die Kapazitäten, um diese Ölpflanzen anzubauen, sind sehr, sehr limitiert. Durch den Klimawandel wird die Effizienz des Anbaus, die Ernte pro Fläche in den nächsten Jahren auch abnehmen. Pflanzenöl kann also nicht Erdöl ersetzen. Da braucht es eben noch einen neuen Weg der Kohlenwasserstoffbeschaffung, unseren Weg.
Sag noch kurz, wie groß ist euer Team? Wie ist das?
Ja, aktuell sind wir bis zu 12, 13 Personen. Wir sind zu viert gestartet. Wir sind vier Co-Founder, Jonas Heuer, Philipp Abter und Till Utesch und ich, der jetzt als Wirtschaftler aus Berlin hier zugezogen bin. Die originäre Idee stammt von dem Philipp Abter. Der hat schon in der Bachelorarbeit damals in den USA das erste Mal mit Zellen gearbeitet, die Öl bilden. Da hat er sich in das Thema verliebt. Das hat ihn auch in der Masterarbeit begleitet und dann auch in der Doktorarbeit hier an der TU Hamburg. Und 2020 stellte sich die Frage, was jetzt? Und da hat er eben mal in sein Telefonbuch geguckt und gesagt, Mensch, Max, der Mitstudent aus Berlin, mit dem ich mal Biotechnologie zusammen studiert hat, der in der Naturwissenschaft fremdgegangen ist und da Wirtschaftswissenschaft an der TU München studiert hat, der wäre genau der richtige Mann für Podcasts beispielsweise oder fürs Pitching bei Investoren.
Das Marketing.
Ja, genau. Komm du mal, verstehst auch ein bisschen was von der Naturwissenschaft, kannst auch noch mal ein Paper lesen, aber bitte nicht zu
weißt
viel.
Weißt du, worüber du redest.
Ja, ist auch komm doch mal her. Und Jonas und Till kannte er auch aus dem Institut, denn alle drei haben beim selben Doktorvater gearbeitet, waren also Banknachbarn sozusagen. Unterschiedliche Themen haben sie mehrere Jahre dann miteinander gearbeitet und sich Vertrauen gelernt.
Letztes Jahr habt ihr den renommierten Future Hamburg Award auch gewonnen für zukunftsweisende Startups, die unsere Stadt und Wirtschaft bereichen. Als Belohnung durftet ihr jetzt im Sommer an einem vierwöchigen Accelerator-Programm von Plug and Play im Silicon Valley teilnehmen. Was war die Erfahrung, das Learning? Wie blickt man im Valley auf Hamburg oder gar nicht? wie ist ja, das sozusagen?
Durchaus, ja. Seitdem wir da waren, doch auch mehr.
Ja, das ist die Herstellung. Ja.
Also, das war ein großes Learning, ein tolles, professionelles wie auch privates Abenteuer. Mhm. Ich hatte das Vergnügen, dort zu sein. Philipp Abter hatte das Vergnügen, dort in der Bay Area zu sein. Wir sind dankbar, dass Hamburg Invest uns da an der Stelle unterstützt hat und auch Hamburg über diesen Award. In der Bay Area haben wir gelernt, dass Mut und richtiges Storytelling sehr, sehr wichtig sind. Ich kam da an mit einer Präsentation, mit einem Pitch, der auch übrigens hier in Deutschland funktioniert hat. Mit diesem Pitch haben wir unsere Seed-Investition auch von Hamburger Investoren bekommen. Dort wurde er mir völlig zerrissen. Also ich saß dort in diesem Raum, das war ein One-on-One mit dem Coach, und nach einer Folie hat sie wirklich angefangen zu gehen und stop. No, I gotta continue. Stop, Max. Stop, it's, you know, it's done. Okay. Aber ich habe sportlich genommen, natürlich, weil da sind die Profis, es geht um die Narrative. Keiner interessiert, wieso wird mir das gesagt, was das für eine Bakterie ist oder ob das vielleicht überhaupt eine Bakterie ist. Sag einfach nur, ihr braucht Öl aus CO2 und CO2 ist ein bad carbon dioxide, you produce a good oil. Ja. So ist es. Also Story ist sehr, sehr wichtig.
Okay.
Und auch, dass man groß denkt, sich nicht immer vom Realismus auffressen lässt, denn um diese Klimaziele zu erreichen, muss man schon hyper mutig oder wie sagt man, hyper überzeugt sein, das wirklich zu schaffen. Auch die Klimaziele 2040 sind sehr straff. Man muss mutig sein. Die Investoren sind dort mutig, sie investieren in eine Idee, noch bevor man irgendein Patent hat, noch bevor man gesagt hat, ich habe hier einen Doktortitel. Und das ist etwas, was man auch nach Europa, nach Deutschland oder Hamburg transformieren kann. Seid mutig. Gründet. Jetzt, da ich in dieser sehr glücklichen Situation bin, denke ich manchmal, warum gründen nicht viel mehr Menschen, denn anders als in den USA beispielsweise, hat man hier ein soziales Netz. Wenn man es nicht schafft und es nicht skaliert, gut, dann kriegst du vielleicht mal Arbeitslosengeld und dann bekommst du wieder einen Job oder machst ein zweites Startup. Mhm. Aber es ist nicht schlimm und dir passiert persönlich nichts.
Aber viele sagen ja immer, dass man in Deutschland dann so einen Makel hat. Ja? Und in den USA, wenn man eben gefailt ist mit der Gründung in den USA, fail faster, succeed irgendwann, dann wird schon werden, hast wenigstens probiert. Das ist, habt ihr Sorge vor sowas? Ist das ein Thema, diese kulturellen Unterschiede?
Für uns jetzt bei Colibri sind das keine Sorgen. Wir fokussieren uns erstmal auf die Wissenschaft und wir haben auch keine Sorgen zu versagen, wobei ich mich nach dieser Rekordförderung durch das BMWK und auch die Stadt Hamburg sehr den Steuerzahlern verpflichtet fühle. Also es wäre für mich schon sehr, sehr traurig, wenn wir das nicht durch die Decke kriegen und wie gesagt, unsere Laborergebnisse sagen, es kann funktionieren. Die eine Frage war ja noch, ob man im Bay Area nach Hamburg guckt. Und ich würde sagen, ja, aber anteilig der Anzahl an Startups, anteilig der Menge an Funding. In der Bay Area gibt es viel mehr Gründung. In der Bay Area gibt es deutlich mehr Funding. Also könnte man durchaus sagen, dass dort die Startups, die Investoren, die Firmen 90% ihrer Zeit verbringen, dann noch 8% auf der ganzen anderen Welt rumgucken und dann noch 2% vielleicht auf Deutschland. Diese Zahlen sind völlig aus dem Hut gezaubert, aber vielleicht die Dimensionalität ist durchaus angebracht.
Okay, ja, spannend. Ja, das so sehr. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja,
mit durchaus, ja.
Unseren Gründungen und Innovationsthemen. Aber daran arbeiten wir unter anderem auch mit unserer Strategie Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Wir wollen eben unsere klassischen Stärken, die wir haben als starker Wirtschaftsstandort, Industriestandort. Hamburg ist immer der größte Industriestandort Deutschlands, wissen die wenigsten, ja, nach Bruttowertschöpfung und eben mit Hafen, mit Logistik, die wir haben. Alles wichtige Funktionen, die wir durch innovative Gründung, Startups und Innovationen nach vorne bringen wollen. Ja, das ist so der rote Faden dieser Strategie. Dazu haben wir uns auch ein paar Ziele mit ausgegeben, wo wir euch auch die Daumen drücken und eben auch alles dafür mit euch unterstützen wollen, damit ihr diese Ziele mit erreicht. Sozusagen nicht nur um die Steuerzahler hier zufriedenzustellen, sondern eben auch um die Ziele zu erreichen, mit unter anderem klimaneutral zu werden. Wir wollen, das ist ein Ziel der Hamburger Wirtschaft, bis 2040 klimaneutral zu werden. Wir wollen das erreichen, wir wollen da einen Beitrag leisten. Natürlich nicht mit einem Abschaltansatz und in der Industrie oder Tankstellen oder sowas irgendwie vor die Stadttore dann bringen. Das hat also natürlich keinen Impact, sondern wir wollen eben das durch neue Technologien, durch Innovationen auch schaffen. Und
ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges gesagt, dass man da die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehmen muss und eben nicht plakativ die Tankstellen vor die Stadt setzt, weil ansonsten lehnt man die Bürgerschaft gegen sich auf und dann hat man nachher Parteien, die eben den Klimaschutz nicht mehr unterstützen, das ist kontraproduktiv, aber Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja,
absolut, das ist genau der Punkt. Wir sind der Überzeugung, es geht nur mit einer starken Wirtschaft und weil die Lebensqualität dann auch damit mit Stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, weil machen wir uns auch nichts vor, wenn wir klimaneutral werden in Hamburg, wird das Weltklima nicht besser, das war durch. Wir können nur ein gutes Role Model sein, ne? Dass andere sich an uns orientieren, an unserem Weg, den wir beschritten haben. Und das werden sie nur tun, wenn er erfolgreich ist, auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und insofern ist das eben das zentrale Instrument, dass die Wirtschaft da auch voranschreitet und eben mit reingeht. Insofern, Frage, glaubst du, dass es überhaupt möglich ist bis 2040? Und was muss passieren? Was könnt ihr für einen Beitrag leisten dafür?
Ganz stark aus vollem Herzen, ja, es ist möglich. Es wird aber sehr anstrengend und es wird noch viel anstrengender, als viele Bürgerinnen und Bürger sich vorstellen können. Auch die Narrative in den Medien muss ich da noch etwas anpassen, denn momentan hört sich das oft an wie ein nice to have oder das schafft man schon auf dem linken Ohr oder mit halber Kraft. Hast du ein gutes Sprichwort?
Ja, nicht sondern
halber Kraft fahrt voraus. Ja. Das muss volle Kraft werden und das heißt tatsächlich auch ja sagen zu Elektrofahrzeugen und eben nicht in der Stadt mit SUVs fahren. Und ich sehe das natürlich, dass hier in Hamburg auch der Wohlstand dargestellt wird und das sind keine Stadtfahrzeuge, die sind irrational. Emotional haben sie einen gewissen Wert sicherlich, aber die bringen ja nicht besser von A nach B. Gerade im Mobilitätssektor, im Transportsektor bin ich ein bisschen geprägt durch meinen früheren Job. Ich habe in Berlin in einem Software-Startup für Mobilität gearbeitet, das Ride-Pooling anbietet, also so quasi moderne Sammeltaxis, wo dann 1, 2, 3 Fremde, die in eine ähnliche Richtung gehen, eingesammelt werden, um eben das private Auto zu Hause zu lassen.
Ich selber nennt sich in Hamburg Moja.
Ja, in Hamburg nennt das Moja. Das war damals einer unserer größten Konkurrenten. Okay. Davon brauchen wir mehr. Oder hier in Harburg gibt's auch den Hopp. Es ist machbar, aber mit noch viel mehr Anstrengung, als die meisten sich jetzt bewusst sind. Ich glaube auch, dass wir in eine Zeit kommen, in der es mehr Inflation geben wird, dann, wir haben es mal durchgerechnet, so ein fairer Preis und machbarer Preis von E-Fuels könnte so bei 3 Euro bis 4 Euro pro Liter liegen und ich weiß, dass die Welt jetzt schon bei 2 Euro pro Liter Benzin stöhnt, aber 2 Euro pro Liter Benzin und wird auch in Zukunft günstig sein, wenn die CO2-Steuer voll reinschlägt, wird auch das teurer werden. Also jeder wird etwas geben müssen tatsächlich und das ist eben nicht nur die Technologie, die da, so wie wir, hoffentlich exponentiell und wahrscheinlich exponentiell wachsen wird, sondern auch die Nachfrage nach fossilen Rohstoffen, nach Konsum, muss leider sinken.
Aber ich sag mal so, das ist ja genau der Punkt. Wenn E-Fuels und euer Beitrag bei 3 bis 4 Euro landet, ja, aber der fossile Beitrag eben irgendwo bei unter 2 Euro dann noch unterwegs ist, dann werden ja viele nicht unbedingt den Anreiz haben, auf E-Fuels umzurüsten, ne? Wie kriegen wir das hin, ne? Das ist dann wirklich auch wettbewerbsfähig. Ne?
Ja. Ich habe bei Netflix einen Film gesehen, da hieß Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Da schaut man nach oben, da kommt ein Komet. Keiner sieht den Kometen, weil es keiner glaubt, was die Wissenschaftler sagen. Dann sieht man den Kometen doch und dann sagen viele, der fliegt vorbei und dann schlägt der Komet auf der Erde ein und es ist vorbei. Und das ist vielleicht auch ein Szenario, was man nicht sieht und was man nicht fühlt. Das ist einfach für den Mensch und auch für unsere Kapazität emotional zu weit weg. Wenn ich jetzt irgendwo eine Flutkatastrophe sehe, dann berührt mich das emotional nicht. Aber wenn ich in Hamburg eine Überflutung sehe oder vielleicht der SUV eingeschlagen wurde durch einen starken Hagelschlag oder wenn meinetwegen der Wohnraum knapp wird, weil noch mehr und weltweit große Flüchtlingsströme auch in Europa ankommen werden. Und was wir jetzt hatten, ich weiß nicht, ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen, das ist ein Bruchteil von dem, was wir in den nächsten Jahren bekommen werden, falls wir weiter auf diesem nicht mal 1,5 Grad, sondern eher 2, sogar 3 Grad Erwärmungsziel oder Erwärmungstrack bleiben. Das steht uns bevor. Und wenn die Menschen dann fühlen, jetzt steht uns das Wasser bis zum Hals, in Hamburg vielleicht nicht so schnell, in Städten wie Bangkok oder Singapur oder Jakarta wird es eher passieren, weil der Meeresspiegel steigt, dann wird die Motivation noch steigen und dann sagt man eben auch, zum 4-Euro-Benzin. Das ist also eher ein Zeitspiel. Wir müssen jetzt eigentlich als Startup so lange überleben, bis die Gesetzgebung und die Bevölkerung entsprechend bereit ist, solche Änderungen in Kauf zu nehmen. Und das ist einfach die Anzahl der Wetterphänomene und die wird zunehmen, die negativen Wetterphänomene.
Und deswegen die Frage, ist eine spannende Aussage, wir müssen so lange überleben, bis es soweit ist, bis die Not noch größer ist eigentlich. Ja? Wo seht ihr euer Unternehmen in 2040?
Ja, in 2040, also 2028 ist unser Ziel, dass unsere Technologie, unsere Carbon Utilization Technologie marktreif ist. Ab 2028 haben wir einen Skalierungsschritt erreicht, der bei der Industrie genug Vertrauen auslöst, damit sie diese Lizenzen kaufen und dann weltweit skalieren. Wir sprechen damit Industrien an, die CO2-Emissionen haben. Müllverbrennungsanlagen, Bioethanolanlagen, Biogasanlagen, Zementanlagen, Kunststoffproduktion und ähnliche. Und die müssen in Zukunft tendenziell viel, vielleicht sogar 100 Euro pro Tonne CO2 an CO2-Steuern oder Strafen, wie man das auch immer nennen möchte, zahlen. Und wir sagen denen, nehmt euer CO2 und macht daraus einen zusätzlichen Umsatz. Dafür gebt ihr uns eine kleine Lizenzgebühr. Das soll ab 2028 soweit sein. Bis 2040 soll durch unsere Technologie Öl produziert werden, auf der ganzen Welt im Millionen-Tonnen-Maßstab.
Okay, ja, spannend. Wie viel ist so der Verbrauch?
Aktuell liegt der Verbrauch bei 4,5 Milliarden Tonnen Erdöl pro Jahr. Das ist schwer zu greifen in Badewannen, das ist aber auch schwer zu greifen in Wasserflaschen. Ich habe mich mal heute früh bemüht und das mit der Alster ausgerechnet und das sind gute 1300 Mal das Volumen der Alster pro Jahr in Erdölverbrauch.
Oh, das ist eine Außenalster, ja?
Außenalster, nee, ja, nicht die Innenalster, die Außenalster, da wo man auch drauf segeln kann. Ich hatte auch gestern das Vergnügen beim wunderbaren Sonnenuntergang. Ja. Und wenn man sich erstmal vorstellt, dass dieser Wasserkörper unter einem in Erdöl umgerechnet jedes Jahr verbraucht wird, in vielleicht in Plastik oder im schlimmsten Fall drei Viertel davon verbrannt wird, dann weiß man erstmal, was das für Dimensionen sind.
Ja, Wahnsinn, ne? Und drücken wir die Daumen, dass das sozusagen dann bis 2040 ihr auch diesen Beitrag leisten könnt und dass es dann eben auch noch mehr Produktionskapazitäten gibt, dass es eben nicht nur im einstelligen Prozentbereich ist, sondern eben dann auch dauerhaft komplette Substitution möglich ist, um die CO2-Neutralität auch wirklich zu erreichen. Ja? Und vielleicht noch eine Abschlussfrage, ja, wenn wir jetzt schon mal 2040 sind, was würdest du dir wünschen noch vom Wirtschaftsstandort Hamburg 2040? Gibt es genügend Anreize für euch hier zu expandieren oder was brauchen wir noch, damit wir diese Strategie erreichen? Ne?
Wir werden Hamburg immer verbunden bleiben und nach unseren jetzigen Visionen werden wir auch immer hier ein Team haben, sei es jetzt das steuerzahlende Headquarter oder sei es jetzt ein gewisser Forschungsbereich. Tendenziell müssen wir aber global denken, genauso wie die Klimakrise eine globale Herausforderung ist. Und wir müssen dahin gehen, wo es CO2 gibt. Und die größten Länder, die größten CO2-Emittenten sind unter anderem Indien, China, Russland und die USA. Und diesen Markt müssen wir uns erschließen, also wenn wir auch dahin expandieren. Was wir uns von Hamburg wünschen, ist, zumindest für die nächsten 4, 5, 6 Jahre, noch mehr Fläche, noch mehr Kapazität für Teams, neue Büros hier im Tempowerk. Wir sind gerade erst eingezogen und haben tatsächlich schon die Kapazität erreicht. Wenn du gleich rausgehst und die Tische siehst, hier steht alles voll. Mhm. Und wenn wir unten noch vielleicht die Zeit haben und das Vergnügen, die Laboratorien anzugucken, da steht alles voll. Okay. Das heißt, in den nächsten 18 Monaten brauchen wir wieder Fläche. Und wir brauchen Starkstrom, am besten Grünstrom. Und wir brauchen Wasserstoff, der dann hoffentlich aus Moorburg geliefert wird und ein Wasserstoffnetzwerk, eben diese Pipelines, die auch hier in Hamburg ausgebaut werden. Ich glaube, sogar hier im Tempowerk ist ein Endpunkt. Also da sind wir, glaube ich, sehr zu Hause und werden auch hier auch weiter wachsen.
Ja, wunderbar. Das freut uns zu hören. Ja? Und toll dabei. Wir stehen als Kammer an eurer Seite. Gerade die Internationalisierung ist für uns hier immer ein wichtiges Thema. Hamburg ist der Außenwirtschaftsstandort. Wir haben große Möglichkeiten auch über das Auslandshandelskammernetz da einen Beitrag zu leisten. Indien steht eine Reise an. Also vielleicht schon mal vormerken, im Oktober wollen wir genaue Startups mitnehmen auch nach Indien. Ja?
Wie gesagt, ein großer CO2-Emittent, kommen wir gerne mit. Ich melde mich bei dir.
Alles klar, cool. Also, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Und ich danke dir.
Und wir gucken genau drauf, was wir da weiter tun können und wie das sich hier entwickelt.
Danke. Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.